Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Der Kulturstammtisch. Gastgeber Eric Facon.
Ein Nähseidenspulenkasten mit 20 Schubladen zu je 25 Fächern, das ergibt insgesamt 500 kleine Räume und die Maße hiervon 43 mm hoch, 57 mm breit, 48 mm tief, wenn man so will, eigentlich winzige Räume. Und diese 500 Räume füllte der Berner Objektkünstler Herbert Dissel in den 70er Jahren mit Kunst, oder besser gesagt, er ließ dafür Kunst schaffen. Bis 1976 füllte sich dieser Nähseidenspulenkasten mit 500 Kunstwerken und wurde zum Schubladenmuseum. Das 501. Kunstwerk ist der Sockel dafür. Und dieses Schubladenmuseum, das schaffte es bis zur Ausstellung im Museum of Modern Art in New York ins MoMA. Dieses Schubladenmuseum wurde in letzter Zeit restauriert und ist nun an seinem angestammten Platz im Kunsthaus in Zürich zu sehen. Katharina Fischer, Theaterpädagogin aus Bern, und Guy Kneter, Autor aus Basel. Sie haben das Schubladenmuseum besucht. Hat es Ihnen gefallen, Katharina Fischer?
Grundsätzlich ja, hat es mir gefallen. Es hat mich nicht restlos überzeugt, weil die Masse an Aussagen auf so kleinem Raum mit so kleinen Maßen hat mich dann und wann ein bisschen überfordert.
Wir werden sicherlich darauf zurückkommen, Guy Kneter.
Mir hat es sehr gefallen. Und zwar, weil es wirklich eine Ausstellung ist von, wie Herbert Dissel sagt, von künstlerischen Positionen der Moderne. Und das ist einfach in dieser Vielfalt, in dieser Enge, in dieser Dichtheit, das ist unglaublich. Was ich sehr schön fand, die Museumsaufseherin, die neben mir stand und die mir eben das zeigte, ich konnte sie ja vor der Vernissage anschauen, die sagte, das ist genial. Und das kam so von Herzen, wo ich so dachte, ja, das stimmt. Das ist ist wirklich eine sehr schöne Idee, die dann, wenn man sich darauf einlässt, einfach ganz viel auslöst und viel möglich macht.
Bevor wir darauf zu sprechen kommen, was man denn da überhaupt sieht, Katharina Fischers Einwand, schon gut, aber eigentlich zu viel auf zu engem Raum. Hat Sie das nicht gestört?
Nein, man muss sich dann eben, das Werk erschließt sich nicht nur beim Sehen, man muss sich dann noch ein bisschen eben vertiefen. Also man muss dann eben vielleicht auch ein bisschen, was auch interessant ist, eben im Katalog zum Beispiel, wenn dann die Bilder nochmal anders abgebildet werden, dass man sie anders sieht, als man sie original sieht. Das gibt da so gewisse Differenzen, wo es plötzlich auch andere Betonungen gibt, wo man direkt vor dem Objekt auf andere Sachen fliegt, als nachher, wenn man es nochmal ein bisschen anders dargestellt anschauen kann. Was ich ganz extrem spannend finde, ist einfach wie das zustande kam, diese vielen Geschichten. Also es ist eigentlich ein unglaublich aufwendiges, extrem liebevoll gemachtes Werk. Und wenn man dann sich vorstellt, wie Dissel zu diesen 500 Künstlerinnen und Künstlern hingegangen ist, sie angeschrieben hat, sie wieder aufgefordert hat, versucht hat, dann doch noch etwas zu bekommen, die ganzen Begegnungen. Also es ist ein Kosmos, den er da aufmacht. Ja, und dann wird das auf den kleinsten Raum, auf diesen Nähspulenkasten hin, eben konzentriert und ist dann da eigentlich weggeräumt oder weggesperrt.
Ja, es ist ein Gesamtüberblick über die Kunstentwicklung der 60er, 70er Jahre im Mini-Format. Und wenn man sich zurücklehnt und das so betrachtet, dann dachte ich auch, das ist toll, super. Und wenn ich dann ganz nah hinging und dann habe ich da den einen Raum, daneben schon wieder einen komplett anderen Raum und dann gleich wieder einen und jetzt habe ich erst 3 von 500, dann, wann war das ein bisschen viel?
Ist das wie ein Trickfilm, der zu schnell läuft für Sie?
Also. Ja, ein bisschen. Ja. Ich bin mir gewohnt, Räume zu haben, die und Bilder, von denen ich mich entfernen muss und einen Leerraum habe, bevor ich zum nächsten Objekt oder Bild komme. Und das ist da nicht möglich.
Also eben man muss es eigentlich im Kopf machen. Also es gibt ja nicht die Möglichkeit, dass man nahe hingeht ans Werk oder dass man weit weg geht, dass man wie verschiedene Perspektiven ausprobiert, sondern man muss sich die eigentlich im Kopf konstruieren. Und das ist aber, finde ich, eben sehr schön daran. Also weil dieser Raum eben für alle gleich ist. Also er ist ja wirklich minimal. Es sind 5x5 Quadrat, also so ein Raum etwa von 5x5 Zentimeter. Das ist für alle gleich und dann ist sehr interessant, eben, wie unterschiedlich damit umgegangen wird. Das Einzelne, das wirklich als Museumsraum nehmen, den sie jede Wand mit Bildern behängen oder ein großes Bild oder dann die extreme Verkleinerung, nochmal die Verkleinerung des Raumes oder ein Objekt im Raum oder ein Objekt hineingestellt, wo es dann eigentlich vergrößert, also wo man sich dann vorstellt, also wenn Beuys seinen Fußnagel da an die Wand hängt und das Mond nennt, dann stellt man sich gleich vor, also wie wirkt das im großen Raum, das ist wie ein Baldachin, also etwas, was gar nicht möglich ist jetzt mit dem Fußnagel sonst. Also es ist dann so wie die Vergrößerung und andere, die das wirklich dann als Kästchen nehmen wo sie einfach das Kästchen ausfüllen.
Also wie so ein Setzkastenprinzip.
Ein Setzkasten, ja. Aber eben gleichzeitig, man merkt, man kann selber eigentlich von allen Positionen her, ja, man entscheidet sich, mache ich mich jetzt ganz klein und schaue es von unten an oder setze ich mich jetzt darüber und schaue, wie es eben als Setzkasten benutzt wird oder so. Also man kann wie verschiedene Perspektiven im Kopf einnehmen.
Bevor wir noch auf die einzelnen Sachen eingehen, die es da zu sehen gibt, trotzdem noch ein Punkt interessiert mich. Da ändert doch die Sehgewohnheit, wenn man so viel so dicht hat, wenn man es vergleicht mit einem normalen Museum, ändert da doch die Sehposition total. Im normalen Museum hat man Raum, man kann zurückgehen. Wie sieht man jetzt, wie ist das? Ist da ein großes Gedränge? Jetzt stehen da 40 Leute und wollen dieses Schubladenmuseum anschauen, möglicherweise gleichzeitig. Ja, wie geht denn das überhaupt?
Ja, das Kunsthaus hat diese Schubladen einzeln rausgenommen und hat hier unter Vitrinen gesetzt. Mhm. Also man kann eigentlich um eine Schublade herum können jetzt 12 bis 15 Personen können das betrachten, können da stehen und das betrachten. Und das erlaubt natürlich schon viel mehr Zuschauern, das zu gucken. Und dann haben sie auch noch all die Kästchen einzeln abgelichtet und die Fotografien haben sie auf Folie aufgezogen vor einer leuchtenden Wand, an eine Wand geklebt. Und so sieht man die Frontalansicht beleuchtet, was dem Ganzen dann plötzlich einen Design-Effekt gibt. Mhm. Ein bisschen. Und das fand ich extrem toll, dass ich wechseln konnte zwischen den Kästchen, wo ich ganz nah und meine Augen sehr anstrengen musste. Und was ist jetzt da? Und ist jetzt das, aus welchem Material ist das gemacht? Und ist das eine Hand oder keine Hand? Und dann an die Wand gehen konnte, wo diese Bilder fotografiert hingen, also diese Kästchen fotografiert hingen. Und da ein bisschen beruhigter näher rangehen konnte. Mhm.
Es gibt auch eine Schublade, wo zum Beispiel die ganzen elektronischen Sachen drin sind. Also wo Tengelis Motor ist mit einer Feder drauf. Mhm. Oder es gibt ein Kästchen mit Klang, also eine Klanginstallation. Und die ist natürlich dann dort auch nochmal anders zu erfassen, als wenn man dann die Schublade sieht. Das bräuchte, dann müsste man ja das Objekt dann für sich alleine haben, um das wirklich so ausprobieren zu können. Man müsste es dann auch anfassen können. Und das ist eben da so vergrößert und auch verdeutlicht.
Es ist ein Museum im Puppenhausformat, wenn man so will, auf eine gewisse Art.
Schon,
Verhält sich vielleicht ein bisschen wie der Bouillonwürfel zur Suppe, wenn man so will? Oder
wie? Das verstehe ich jetzt nicht.
Ja. Das ist einfach sehr konzentriert ist. Und
wobei es wird ganz unterschiedlich gehandhabt. Ja. Also bei einigen würde ich das so sagen, also dass es so wie ein Bouillonwürfel ist und man kann sich dann das Werk groß vorstellen. Das ist möglich. Bei anderen wird es ganz anders gehandhabt, dass es auch eigentlich der Ort ist, wo ein Fingerabdruck hinterlassen wird oder wo ich sage, das ist so mein Signet, das ist meine Handschrift als Künstlerin und Künstler. Also bei Niki de Saint-Fall ist ein Objekt, das man auch als großes Objekt kennt, das ist einfach klein. Und das gibt's auch. Und dort ist eigentlich nicht der Bouillonwürfel, sondern dort ist eher wie das Gästebuch eher, oder wie das, das Gäste,
ja,
ich war auch
merkt,
dabei.
Diese kleine Figur von Niki de Saint-Fall, diese ganz typische Figur, die funktioniert im Kleinformat nicht, die funktioniert erst dann, wenn man sich ganz nah ran begibt und sich vorstellt, das wäre ein sehr, sehr großer Raum.
Mhm. Sie ist eine Künstlerin, die normalerweise mit rechten Dimensionen arbeitet, genau. Von denen gibt es noch ein paar.
Und da gibt es auch, ich habe so drei verschiedene Arten gesehen, damit umzugehen. Die einen, die ganz klar damit spielen, dass das jemand ansieht und eine Botschaft platzieren. Die anderen, die dieses Kästchen als Raum, wie das Guy schon gesagt hat, als Modell für einen großen Raum nehmen. Und das Dritte, dieser, hat Guy auch schon gesagt, der Hohlraum, den es zu füllen gilt. Und da gibt es zum Teil extrem witzige Umgänge damit. Also,
zum Beispiel?
Texte, zum Beispiel gibt es von Walloch, der hat einfach nur Texte aufgeklebt auf den Seiten. Und wenn man reinguckt, dann heißt es erst, this is something very similar to the contents of the other boxes.
Also es ist etwas Ähnliches, als was man in den anderen Boxen drin sieht.
Genau, und dann seitwärts steht, this is something very similar to the situation anywhere else. Mhm. Also ähnlich zu irgendeiner anderen Situation. Und auf der dritten Wand steht, this has no meaning, it is artwork only.
Also es hat überhaupt keinen Inhalt, keine Bedeutung.
Es ist Kunst.
Es ist
nur
einfach Kunst.
Das fand ich ziemlich witzig, das so aufgezeichnet zu kriegen.
Jetzt sind wir ja mittendrin schon in den Sachen, die es da zu sehen gibt bei den Exponaten. Gekneter, was ist Ihnen besonders aufgefallen in dieser Miniaturwelt der Kunst?
Ja, das ist schwierig, weil es sind 500 Werke. Also
ja, zwei.
Also man fliegt natürlich, ich fliege als erstes natürlich auf Leute, die ich kenne. Und ich schaue, wie gehen die damit um. Also ich fand sehr schön zum Beispiel von Eugen Gomringer, der einfach in dem Ding steht, Wort. So, und das ist, das ist sehr schön. Das ist von Gerhard Rühm, das finde ich auch sehr schön, wo so Buchstaben am Boden liegen und dann noch ein Würfel ist dabei. Und was ist noch, eine Kugel, oder?
Das kann ich mich nicht mehr erinnern.
Das ist, wenn man auch weiß, eben wie es ist eine Kugel, es ist ein Würfel und es sind mehrere Buchstaben. Und wenn man weiß, wie Rühm eben arbeitet, eben mit Sprache, mit Musik und als bildender Künstler, ist so wie alles auf kleinstem Raum vorhanden und der Buchstabe wird selber zum Objekt. Er ist nicht geschrieben, sondern er ist selber ein Objekt. Also das ist alles wie gleichwertig, das Objekt. Also der Buchstabe wird zum Objekt, es ist so wie eine Gesamtwelt. Mhm. Und da merkt man, dass eigentlich auf kleinstem Raum stellt sich Gerhard Rühm so dar, wie ich ihn kenne und wie ich ihn liebe. Was mir auch extrem gefällt, ist zum Beispiel das von John DeAndrea, ein Künstler, den wir kennen, mit diesen Menschen, die er in den Museen aufstellt, also die so lebensähnlich, also dass man jedes Mal, also es geht ja weit über Wachsfiguren hinaus, also wo man immer so irritiert ist, auch die Position, die sie einnehmen. Und er hat da einfach nur so ein Auge und ein Gesicht, also wie ein anatomisches Präparat, einfach da reingetan. Und das ist sehr befremdlich, weil es ist so naturalistisch ausgestaltet und dann liegt das da in diesem Kästchen drin. Es ist, und er erzählt sehr viel auch über den Künstler einfach, also wie er arbeitet und was ihn interessiert.
Katharina Fischer, was hat Ihnen besonders Eindruck gemacht?
Ein Werk von Klaus Steck hat mich sehr überzeugt, und zwar hat er einfach den Raum ausgeschmückt mit einer Blümchentapete. Und in der Mitte des kleinen Räumchens ragte aus einem Stück Watte ein spitzer Angelhaken. Und das Werk hieß Der häusliche Friede. Das fand ich sehr schön. Oder vom Künstler Pächter, der einfach nur eine Gebrauchsanleitung deponiert hat, wie man sich diesen Raum vorzustellen hat. In groß, mit einer Linie, die quer durch den Raum geht. Und er hat das wirklich mit Step 1, Step 2, Step 3. Und das fand ich super, dass er einfach nur gesagt hat, stellt euch vor, hier wäre was. Schön.
Sie hören den Kulturstammtisch auf DRS4 News. Unser heutiges Thema ist das Schubladenmuseum, geschaffen vom Berner Objektkünstler Herbert Distel in den 70er Jahren. 500 kleine Räume, je 5 Zentimeter in jede Richtung, gefüllt mit Kunst. Katharina Fischer, Theaterpädagogin aus Bern, und Guy Kneter, Autor aus Basel, waren in diesem Schubladenmuseum. Wenn man jetzt Ihnen zuhört bei der Schilderung, hat man so das Gefühl, das sei sehr viel auch Kunst, die sich damit befasst, dass man anstatt diesen großen Raum jetzt einfach mal den kleinen Raum zur Verfügung hat und dass das eigentlich der Inhalt ist des Ganzen. Stimmt das so?
Einerseits als Aufgabe jetzt an die Künstlerinnen und Künstler ist es so. Für mich als Zuschauer ist es natürlich nochmal, oder als Betrachter ist es nochmal etwas anderes, weil es eben unglaublich viel nebeneinander vereinigt. Also man hat plötzlich auch Bezüge, und das ist ja auch gestaltet, also die sind ja nicht zufällig nebeneinander, sondern es ist bereits gestaltet, wer neben wem ist. Und das ergibt natürlich, also ich habe dann eine Gesamtsicht auf 25 Künstler zum Beispiel. Also ich habe da auch wieder nochmal eine Überperspektive. Ich kann eigentlich von oben auf das Museum draufschauen. Und das gibt, finde ich, nochmal, also das ist wirklich ein Gesamtkunstwerk. Und Distel beschreibt das ja auch eigentlich wie als er sagt ja fast, es ist wie eine biografische Arbeit, also wo er eigentlich wie ausstellt, von was er geprägt ist oder was er gelebt hat, also wie diese Moderne eben ausgesehen hat, aus der er kommt, die ihn geprägt hat, die ihn immer noch beschäftigt, die er da aber dann eben als Gesamtes so hinterlassen kann. Das hat man ja eigentlich sonst nie. Es gibt kein Museum, was das in dieser Vielfalt so abbilden kann. Und dann ist auch das sehr persönlich. Also man weiß, das ist ein Künstler, der das ausgewählt hat, der Leute angeschrieben hat, der Leute besucht hat, der Leute aufgefordert hat.
Und da sind wirklich alle dabei, wirklich. Also da haben wir von Man Ray bis Daniel Spörri, Valley Expo, Gerhard Richter, Katharina Sieverding, Klaus Steck, den Sie erwähnt haben. Die sind dann wirklich alle dabei.
Es gibt ein paar, die ihm fehlen. Es gibt ein paar, die abgesagt haben oder die nicht reagiert haben oder die verstorben sind. Also das gibt es auch richtig so Lücken. Also er erwähnt da zum Beispiel die konkrete Kunst, also mit Max Bill, der offenbar mit dem mit der Kleinheit des Raumes nichts anfangen konnte. Das fand ich auch sehr bezeichnend. Das war ja eben eine Zeit auch, wo das alles ins Große ging. Oder? Genau. Von daher war es auch ein interessantes Gegenstatement, dass man einfach das mal jetzt das Gegenteil macht von dem, was eigentlich die Kunst im Moment macht, immer größer und immer monumentaler, und dann macht es
und das
extrem
ich,
klein.
Funktioniert nicht immer. Also man merkt, dass diese Künstler, die je größer, desto besser, durch diese Minimierung zu Kleinstaussagen, dass die teilweise auch in eine Sprachlosigkeit fielen. Also es funktioniert wirklich nicht immer, wenn man einen Künstler, der sich gewohnt ist, Raum einzunehmen, bittet, das jetzt zu kondensieren. Das hat mir schon gezeigt, dass die Kunst damals den Raum und die Umgebung auch wirklich braucht. Und dass man nicht alles einfach so minimieren kann und sagen kann, das funktioniert.
Es ist natürlich immer Herkunft der Werke ist ja auch unterschiedlich. Eben von Picasso gibt es zum Beispiel etwas sehr Schönes, ein ganz kleines Büchlein, wo dann im Raum drin noch viel kleineres Büchlein liegt. Und man merkt, da sind so viele Seiten, ganz vieles, was er da bezeichnet hat drin. Und das ist offenbar später dazugekommen. Also er wollte, hat einen Termin mit Picasso und 14 Tage bevor er den Termin hatte, ist Picasso gestorben. Und dann hat er aber von der Galeristin hat er das dann geschenkt bekommen, damit Picasso doch noch da drin ist, weil er wollte eigentlich da drin sein. Und dort ist natürlich nicht der Akt von Picasso, der hat nicht den Raum gestaltet oder ist so damit umgegangen, sondern dort ist wirklich ein Objekt, was man ausstellt von ihm noch, was irgendwie Platz hat da drin. Von daher ist es wie ein bisschen ein anderer Ansatz. Dort ist auch mit Duchamp, der ja eigentlich ein bisschen der Pate ist von dem ganzen Projekt, oder so der Auslöser auch, dass man so ein aufgefundenes Objekt eben benutzt als Museum. Und Duchamp war auch schon 2 Jahre tot, als Distel das realisieren wollte. Und er hat dann die Witwe von Duchamp angerufen und die hat gesagt, sie schaut, ob sie was hat und ob was möglich wäre. Und er wusste eigentlich schon, dass es wahrscheinlich nichts gibt, was man einfach so hat und da reinpasst. Und dann hat er später wieder angerufen und dann hat die Witwe gesagt, also Marcel würde auf jeden Fall diesen Raum einfach leer lassen. Würde es aber als sein letztes Werk bezeichnen. Und das hat natürlich eine gewisse Ironie, dass also mit diesen Objet Trouvé, also dieses, oder Ready-Made, also dieses, es ist eben der leere Raum, aber er fehlt auch, also Duchamp fehlt auch, er kann es gar nicht mehr gestalten. Und gleichzeitig hat er hat den leeren Raum hinterlassen. Mhm. Und das ist dann auch natürlich die Frage, von wem ist jetzt dieses Werk genau? Mhm. Und das finde ich, das stellt sich an einigen Orten. Wie weit ist es eben ein Werk von Distel, wie weit ist es ein Werk der einzelnen Künstler? Es ist eine Autorenschaft auf vielen Ebenen.
Eben, wir hatten es schon von der Gestaltung, von diesem Nebeneinander, von verschiedenen Werken, die da, weil sie eben auf engem Raum zusammen sind, irgendwie vielleicht nochmal ein anderes Kunstwerk ergeben. Gibt es ein Beispiel dafür, also wo sich dieses Nebeneinander auch auswirkt?
Ja, es gibt einen Raum, der extra da sogar darauf verweist, aber ich muss das nachschauen.
Es gibt von Neustein gibt's ein Kästchen, in dem auch mit Wort gearbeitet wird, und auf der einen Seite rechts macht er eine Zeichnung, und das ist die Seitenansicht des nächsten Kästchens. Mhm. Also der bezieht sich ganz deutlich darauf. Aber ich habe das nicht so wahrgenommen, dass das eigentlich...
dass die in Beziehung stehen
zueinander. Dass die in Beziehung stehen, das fragte ich mich. Wussten die voreinander? Konnten die reingucken, bevor sie ihr Kästchen machten?
Irgendjemand muss ja auch den Anfang gemacht haben.
Also ich meine, dass Distel das schon organisiert hat. Er hat ihn aber zum Teil, es gab offenbar Künstlerinnen und Künstler, die sagten, ich will die Schublade jetzt über eine Nacht. Und dann hatten sie eine Nacht und morgen haben sie sie abgegeben. Mhm. Und andere haben es geschickt. Und da konnte er es dann anordnen. Ich denke, das ist so wie beides gewesen, also dass man wie einerseits selber, oder dass Distel selber wie Verwandtschaften oder Spannungen herstellen konnte und andere, oder die dir vielleicht zugeschrieben hatte, gesagt hat, da hier wäre jetzt dein Raum. Also ich denke, es war beides. Da müsste man ihn fragen, genau wie er es gemacht hat. Ja, ich finde es zum Teil eben irritierend, wer nebeneinander ist, oder auch es ist bei diesen 500 Namen, es gibt einige eben, die man wie so entweder, die man gar nicht kennt oder die man aus ganz anderen Zusammenhängen kennt, also die ich als Berner Künstler kenne oder die internationale Künstler, also es ist wie so ganz verschiedene Bereiche, die da zusammenkommen, und dass es dann darin aber nicht gewertet ist, sondern das finde ich, also es ist eine wirklich eine Gleichwertigkeit von den Dingen, die haben alle den gleich großen Raum, die haben den gleich großen Gewicht.
Das stimmt, und das ist eben, das finde ich dann mit der Zeit etwas schwierig. Also bei ersten 3, 4 Schubladen geht das, und dann fühlt sich mein Kopf so sehr, als ich mich nach dem Schubladenmuseum gedreht habe und die anderen Kunstwerke im Raum, der Raum ist ja noch viel größer, da stehen auch andere Kunstwerke, angeguckt habe, war es ein richtiges inneres Aufatmen. Wow, Platz. Okay, ich muss 3 Schritte gehen, um etwas zu sehen. Das war aber ein schöner Effekt danach.
Aber dieses Setzkastenprinzip, da ist ja auch nicht gegeben, dass irgendwie die einzelnen Abteile des Setzkastens miteinander ins Gespräch kommen, oder? Das muss ja nicht notwendigerweise sein.
Muss nicht sein, aber es gibt die Möglichkeit. Mhm. Also es ist denkbar und wahrscheinlich, je besser man jetzt auch die Künstler jetzt kennt oder je besser man auch weiß, welchen Bezug Distel zu ihnen hat, glaube ich, umso mehr könnte man das nachvollziehen, was er da für ein Spiel macht.
Trotzdem, zum Schluss stellt sich die Frage, also Größe ist ein Thema und das wird vermutlich auch in ganz vielen Fällen dann auch thematisiert. Aber die Frage jetzt aus der Besucherin- und Besuchersicht, was bringt denn das eigentlich, wenn man Kunst reduziert auf diese Puppenhausgröße?
Ich finde eben, es ist eine unglaubliche Öffnung in die moderne Kunst. Also man begegnet einigen, man lernt einige neu kennen. Also es ist wirklich eine riesige Ausstellung eben von moderner Kunst.
Aber sind ja jetzt just auch zum großen Teil auch Leute, die wirklich dann ganz groß gearbeitet haben, die nicht irgendwie mit einem Ölbild von 2 Metern auf einem zufrieden waren oder 60 auf 90 oder wie denn die Maße sein mögen, sondern...
Ja, aber man guckt eben anders. Das finde ich schon schön. Man muss ganz nah hin, man muss sich wirklich in die Knie zwingen, man weiß nicht genau, ob man es jetzt richtig sieht. Man interpretiert teilweise auch etwas rein, was möglicherweise gar nicht da ist, aber wenn man einfach nicht näher rankommt. Mhm. Es gab so ein kleines Bildchen, da wusste ich dann nicht, ist das jetzt ein Brot oder ein Kuchen? Keine Ahnung. Mhm. Und das finde ich schon sehr schön, dass man da immer wieder die Sehgewohnheit, die man sonst im Museum, sobald man das Museum betritt, mit einer gewissen Zurückhaltung betrachtet, dass man da wirklich ganz nah ran muss. Und ich sehe nicht so sehr die... Also es gibt schon so einen Gesamtüberblick über die Kunst, das finde ich auch. Aber die einzelnen Künstler, die ich aus anderen Werken kenne, erkenne ich nicht ganz in diesen Kästchen.
Es ist unterschiedlich, ich finde, es kommt sehr auf die Künstler an. Bei einigen eben finde ich es sehr stark, also wo man sehr stark...
Ja gut, bei Tangerlis.
Also wo sie es wirklich so eben fast wie eine Duftmarke setzen.
Ja, stimmt.
Und noch interessant ist schon da, wo eben aus dem Raum etwas gearbeitet wird oder wo es so irritierende Sachen gibt. Also ist das jetzt benutzt als Setzkasten oder ist es jetzt benutzt als die Vorstellung, das ist jetzt riesengroß. Mhm. Also das finde ich eigentlich noch fast die interessanteren Sachen. Aber so diese Wiederbegegnung, die ist natürlich auch schön, so in Kleinstform. Also wie man auch ein Gästebuch durchschaut und sagt, ah ja, da hat der unterschrieben, na, da, das ist auch, und das kenne ich, das erinnert mich, das ist sehr schön.
Ja, da hat es eben ein paar Menschen, die tatsächlich, also wirklich in Größdimensionen, also Robert Smithson, Landart-Künstler zum Beispiel, Tangeri, auch große, große Maschinen und jetzt plötzlich irgendwie diese 5 cm auf 5 cm auf nochmals 5 cm. Das klingt alles nach Herausforderung, auch an die Künstler.
Also ich fand auch von Luginbühl zum Beispiel, das ist extrem schön. Das ist ein ganz schönes Werk und kleinst. Also das ist wunderbar. Mhm. So, und da, sogar, wo man...
Was hat er denn gemacht?
Es ist so eine Figur, ich glaube, es ist ein Elefant, man hat so das, wie so aus einer Schraube, man hat das Gefühl, es könnten auch zwei Menschen sein. Es ist so eine ganz... So eine eigenartige... geschweißte Figur, aber so in Kleinstformat, dass es mir es spricht mich noch fast mehr an als die großen Objekte. Es ist wirklich mit einer großen Liebe, mit einer Genauigkeit da gemacht und man kann sich das eben vorstellen, dass man so klein ist und dann ist das riesengroß, aber man kann es auch es ist auch wie ein Talisman, es hat auch diese Qualität. Also was mich selber einfach sehr beeindruckt ist, finde ich, die Geschichten, sobald man eben hört, wie Distel das gemacht hat. Also er hat ja begonnen damit, dass er erstmal sehr bekannte Künstlerinnen und Künstler angeschrieben hat, eigentlich so als Testlauf, dann haben die alle zugesagt und dann ging das weiter und dann hat er diese erste Vorstellung an der Documenta 1972, da hat er erst 170 Werke und dann hat es aber eine große Öffentlichkeit ausgelöst und dann ging das immer weiter.
Bis 1976 hat er gebraucht und vorher hat er mal irgendwie, was war das, 1972 waren es 140 Werke und 4 Jahre später waren es schon 360 mehr, das heißt 500.
Es ist etwas, was wirklich nur über Jahre erarbeitet werden kann, was sehr, sehr wächst und also ich denke auch, also einfach die Begegnungen, das ist wahrscheinlich extrem spannend. Also man müsste eigentlich mit Distel das wirklich nochmal aufnehmen, zu jedem Werk, welche Geschichte gibt es dazu, weil zu jedem Werk gibt es diese Geschichte. Es gibt einen Brief, es gibt einen Antwortbrief, es gibt eben bis zur Reise dahin. Sehr schön ist auch die Geschichte, die er von Dali erzählt, wo er zu Dali hinreist. Und Dali hat ihm versprochen, dass er etwas macht für ihn. Und dann im Gespräch sagt Dali, aber ich möchte es gerne, dass es in mein Museum in Figueras kommt, dann das Gesamtwerk. Und dann denke ich, nee, das geht eigentlich nicht, weil da sind so viele andere Künstler, das, warum soll jetzt das in das Dalí-Museum reinkommen?
Also und dann am Schluss Picasso und sagt, das möchte
eben, ich genau, gerne im Picasso-Museum. Ja, oder Miro auch. Und dann sagt er eben, ja gut, dann hat er jetzt halt auf den Dalí verzichtet, der ist jetzt deshalb nicht drin. Aber dieser Aufwand, dass er da zu ihm hinfährt, dass er sich einen Tag lang da durch sein Atelier führen lässt, dass er eigentlich diese Begegnung mit diesem Künstler, das ist eine ganze, ganze Geschichte. Und es würde eigentlich eine ganze Kunstgeschichte auch ergeben, wenn man jetzt nur über diese 500 Werke, diese Geschichten, ich glaube, da würde man sehr viel über diese Zeitgenossen mitbekommen und erzählen können.
Er erzählt auch die schöne Geschichte, aber ich weiß nicht mehr, welcher Künstler es war, pardon, den er aufsuchte, aber nicht genau wusste, wo er wohnt. Nur so die Gegend kannte, aber er wusste, dass er ein ausgesprochen breites, großes Lachen hatte, ein lautes.
Das ist Topor. Bei Topor.
Ja. Und er war dann in der Gegend und hat ihn gesucht und
hat ihn am Lachen gefunden. Also ein ganz wichtiger Aspekt bei dem Werk ist die Restaurierung. Also das Werk wurde jetzt neu restauriert und das wurde von dem Studiengang Konservierung, Restaurierung an der HKB in Bern gemacht. Und das ist auch, da gibt's ein Filmdokument, wie das gemacht wurde. Und das ist auch, finde ich, unglaublich aufschlussreich, also was das überhaupt heißt, Restaurierung von moderner Kunst. Das sind so aufwendige Verfahren und dann diese kleinsten Leimspuren oder eben diese zum Teil organischen Materialien zu ersetzen oder wiederherzustellen. Also das finde ich ist extrem eindrücklich.
Ein Nähseidenspulenkasten mit 20 Schubladen zu 25 Fächern, 500 kleine Räume gefüllt mit zeitgenössischer Kunst, geschaffen vom Berner Objektkünstler Herbert Distel und jetzt zu sehen im Kunsthaus in Zürich. Zu Gast heute beim Kulturstammtisch waren Katharina Fischer, Theaterpädagogin aus Bern, und Guy Kneter, Autor aus Basel. Mein Name ist Erik Fakko.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.